Gestern war zwar Sonntag, aber auch Nationalfeiertag. Seit 1965 wird dieser jährlich am 26. Oktober begangen. 10 Jahre davor, 1955, hatte der Nationalrat das Bundesverfassungsgesetz über die immerwährende Neutralität Österreichs beschlossen. Heuer ist es das 70-jährige Jubiläum. In dieser Sendung beschäftigen wir uns mit der Neutralität, aber auch mit Fragen von Krieg und Frieden. Ein Thema, das uns täglich beim Wahrnehmen der Nachrichten begleitet. Die Ausführungen dazu kommen von Werner Freistetter. Er ist seit 10 Jahren Militärbischof.
Ich bin ja 8 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, im Jahr 1953, geboren. Also für mich als Kind und als Schüler war dieser Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Eltern, durch die Generation, die eben damals das noch erlebt hatte, sehr, sehr präsent. Ich muss immer daran denken, dass Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, nicht als, wie soll man das sagen, Schönwetterstaat, sondern ganz im Gegenteil, aus einer Situation der Zerstörung, wie sie im Grunde noch nie dagewesen war. Eine Zerstörung durch einen Krieg und eine Zerstörung auch durch ein menschenverachtendes Regime. Das hat Zerstörungen hinterlassen, auch, glaube ich, im Denken, im Fühlen, im Herzen. Die Ruinen, die der Krieg hinterlassen hat, die Gebäude, die zerstört worden waren, habe ich als Kind noch gesehen und erlebt. Also aus dieser Erfahrung kommend und ein Neuanfang, der zwischen einer freiheitlichen Demokratie von Staaten im Westen und der kommunistischen Diktatur im Osten gestanden hat, hat sich Österreich entschieden für eine freiheitliche, demokratische, parlamentarische, pluralistische Demokratie. Und das ist, wenn man sich die Zeitumstände anschaut, eine große Leistung. Und ich denke, man sollte sich, auch wenn das schon lang zurückliegt und jüngere Generationen ja kaum da noch eine direkte Beziehung haben, sollte das nicht vergessen, wie Österreich da entstanden ist und gegründet wurde. Meine Eltern und die Freunde haben mir wieder gesagt, wir haben ein Riesenglück gehabt, dass das so gekommen ist. Also wir nehmen das oft so selbstverständlich, dass wir in einer solchen Ordnung leben, aber es sollte nicht selbstverständlich sein. Und wir merken das auch jetzt, dass auch gerade auch diese Ordnung durchaus bedroht ist und in Frage gestellt wird.
Werner Freistetter ist Sohn des ehemaligen Chefredakteurs der österreichischen militärischen Zeitschrift, des Divisionärs Franz Freistetter. Werner studierte in Wien und Rom Theologie und promovierte in Sozialethik. Die Priesterweihe spendete ihm Kardinal Franz König 1979 in Rom. In Wien war Werner Freistetter als Seelsorger aktiv sowie im Institut für Ethik und Sozialwissenschaften der Uni Wien. Später war er am Päpstlichen Rat für die Kultur in Rom tätig, Mitglied der Vertretung des Heiligen Stuhls bei der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, und geistlicher Assistent der Internationalen Katholischen Soldatenorganisation. 2006 wurde er zum Bischofsvikar für Wissenschaft und Forschung, theologische Grundsatzfragen und internationale Beziehungen ernannt. Werner Freistetter war als Militärseelsorger auf den Golanhöhen und in Bosnien im Einsatz. Von 1997 bis 2015 war Leiter des Instituts für Religion und Frieden. Im Juni 2015 wurde er vom damaligen apostolischen Nuntius zur Briten zum Bischof geweiht. Und damit zum Thema Neutralität. Das Neutralitätsgesetz hält fest, dass die immerwährende Neutralität freiwillig erklärt und aufrechterhalten wird. Österreich wird keinen militärischen Bündnissen beitreten und die Errichtung militärischer Stützpunkte fremder Staaten auf seinem Gebiet nicht zulassen. Militärbischof Werner Freistetter unterstreicht:
Ich denke, das war eine wirklich wichtige Entscheidung, das Neutralitätsgesetz. Das hat also Österreich diesen Neustart ermöglicht. Es hat auch, das habe ich selber ja noch erlebt, in den Zeiten des Kalten Krieges eine große Bedeutung gehabt. In Wien haben Abrüstungs- und Rüstungsbegrenzungsverhandlungen stattgefunden. Es war auch, wir sind UNO-Standpunkt geworden. Wir hatten dann die OSZE, die Organisation für Sicherheitszusammenarbeit in Europa. Hier hat der neutrale Staat wirklich eine ganz besondere Funktion gehabt. Und es hat natürlich auch dazu beigetragen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ein von großdeutschen Ideen entschlacktes Verständnis österreichischer Identität entstanden ist. Die Neutralität hat geholfen, ein Österreich-Bewusstsein zu entwickeln, das so nach dem Ersten Weltkrieg etwa nicht möglich gewesen ist. Neutralität fügt sich natürlich immer auch in einen Zeitkontext ein. Und wir haben jetzt auch durch den Beitritt zur EU mit den Verpflichtungen, die wir da übernommen haben, natürlich immer ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen Neutralität und der notwendigen Solidarität. Wobei, wenn man sich die Literatur und die Meinung der Experten anschaut, es genügend Möglichkeiten gibt, hier diese Spannungspole nicht als Gegensatz zu verstehen, sondern als Ergänzung. Und da hat natürlich die Politik einen großen Auftrag, hier eine gute und richtige Entscheidung zu treffen. Neutralität ist ja, wird oft verstanden so wie eine Staatsdoktrin. Wir sind neutral, daher sind wir irgendwie unberührt von Entwicklungen und von Bedrohungen, das stimmt ja nicht. Die Neutralität war im österreichischen Verständnis auch nach dem Vorbild der Schweizer immer eine militärische Neutralität, nie eine politische oder Gesinnungsneutralität. Wir haben uns immer ganz klar zur freiheitlichen, demokratischen Ordnung bekannt. Es gibt natürlich Möglichkeiten, die ein Neutraler hat, die andere Staaten so nicht haben. Es ist aber trotzdem signifikant, dass momentan Wien als Konferenzaustragungsort nicht so im Vordergrund steht, sondern jetzt ganz andere Länder und Städte da sind. Neutralität ist eben kein erratischer Block, der unberührt von geschichtlichen Entwicklungen ist. Wir haben auch in der UNO zum Beispiel diese Frage gehabt, immer wieder, wie ist es mit dem Sicherheitsrat und mit seinen Anordnungen, wenn also hier ein Staat als Aggressor bezeichnet wird und der Sicherheitsrat Zwangsmaßnahmen anordnet, da hatten wir lange Zeit so das Prinzip, Neutralitätsrecht geht über dieses UNO-Recht. Das hat sich dann verändert in den 90er Jahren. Und wir haben auch ein Verfassungsgesetz, das uns erlaubt, natürlich bei friedenserhaltenden, friedensschaffenden Maßnahmen mitzumachen, sogar mit der NATO, weil das kein Krieg ist. Also das ist, ich bin eher für ein klares und eher enges Verständnis der Neutralität, wie es dem Vorbild der Schweiz ja auch entspricht. Und was die Menschen auch oft vergessen, ist der nächste Satz im Neutralitätsgesetz, dass Österreich diese Neutralität mit allen zu Gebote stehenden Mitteln verteidigen wird. Das darf man auch nicht vergessen.
Vor mehr als vier Jahrzehnten, 1982, gewinnt die deutsche Nicole den Grand Prix Eurovision de la Chanson mit ein bisschen Frieden. Es ist die Zeit des Kalten Kriegs. Geht überhaupt ein bisschen Frieden?
Wenn man nach Afrika schaut, nach Asien, Lateinamerika, all diese Bereiche in der Welt, die ganzen Jahrzehnte lang von Unruhen, Konflikten, Krisen, Bürgerkriegen und so weiter erschüttert waren, dann muss man sich einfach nicht wundern, dass dieses Lied tatsächlich einen Nerv getroffen hat. Ja? Ich kann mich noch gut an das Lied erinnern, natürlich, ja. Aber wenn man sagt, ein bisschen Frieden und ein bisschen Liebe und ein bisschen, das ist schön anzuhören, aber so in der gesellschaftlichen und politischen Realität ist das Ringen um den Frieden eine immerwährende Aufgabe, so wie immerwährende Neutralität, aber ich würde sagen, eine immerwährende Aufgabe und ein Ringen, ein echtes Ringen. Wir erleben heute eben, wie fragil alle menschlichen Institutionen in dieser Hinsicht sind. Wir denken an den Bedeutungsverlust, den etwa die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hat oder die UNO jetzt. Also es ist immer wieder erforderlich, auch gesellschaftlich und persönlich sich zu orientieren und Entscheidungen zu treffen, die wirklich zu einem wirklichen Friedenszustand führen oder wenigstens Chancen für einen Frieden schaffen.
Die Friedensethik befasst sich mit der Frage, wie Konflikte und Gewalt zwischen Menschen und Gruppen vermieden und friedlich gelöst werden können. Sie hinterfragt Grenzen der Gewaltanwendung, analysiert Ursachen für Gewalt und sucht nach Wegen zur Schaffung und Erhaltung von Frieden durch langfristige Strategien und konkrete Handlungen, wie zum Beispiel die Förderung von zivilem Friedensdienst, die Kritik an Waffenexporten und die Entwicklung einer umfassenden Friedensperspektive. Militärbischof Werner Freistetter, der jahrelang das Institut für Religion und Frieden geleitet hat, sieht in den Herausforderungen der Friedensethik kaum Änderungen zu früher.
Die Frage der Konfliktbearbeitung, die Frage einer internationalen Ordnung, die Lebensgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, Menschenrechte für alle garantieren kann, die Frage nach der Verwirklichung von Gerechtigkeit als Fundament des Friedens. Neu hinzugekommen sind natürlich durch die technologische Entwicklung, etwa im militärischen Bereich, die Frage von automatisierten Waffensystemen, von Drohnen, von hybriden Kriegsformen, ohne Kriegserklärung und doch, wo man versucht, den anderen auszuhebeln, zu unterminieren, zu destabilisieren. Ganz groß dazu gekommen ist natürlich die ganze Frage von Klima. Klima und internationale Entwicklung, das steht momentan natürlich auch im Fokus der Friedensethik. Das sind sicher neue Herausforderungen, die Verkündigung der Kirche und die katholische Soziallehre natürlich sehr stark fordern. Also so die alten Fragen, die es einmal gegeben hat, eine zentral verwaltete Wirtschaft oder eine Marktwirtschaft oder bestimmte Fragen, grundsätzliche Fragen wie soll es ein Parlament geben oder nicht, das ist doch irgendwie bei uns gelöst. Aber es gibt natürlich Herausforderungen, die alle im Grunde genommen darum kreisen, viele Menschen leben in Armut, in Situationen von Unrecht, unter autoritären Regimen. Wie ist es da möglich, Menschenrechte für alle zu verwirklichen? Ich glaube, das ist tatsächlich die Frage, um die es immer noch geht, immer wieder gehen wird. Und auch ein menschenwürdiges Leben im Blick auf den Klimawandel. Und das ist wirklich ein Thema, das überall durchklingt, das sozusagen ein Begleitthema aller anderen geworden ist. Und diese Herausforderungen sind einfach da und die betreffen auch die Lebensgrundlagen von Menschen und betreffen auch die Frage nach Krieg und Frieden.
In der Bibel wird das Schmieden von Schwertern zu Pflugscharen, im Alten Testament in den Prophetenbüchern Jesaja und Micha als Verheißung des Friedens beschrieben, wo Völker ihre Waffen in Werkzeuge der Landwirtschaft umwandeln, um Krieg zu beenden und sich dem Frieden zu widmen. Der Kern des Motivs ist die Verheißung Gottes, dass in einer zukünftigen Zeit Frieden herrschen wird, der durch weltweite Abrüstung und die Umwandlung von Waffen in Werkzeuge des Friedens zum Ausdruck kommt.
Das, was ich am Alten Testament, an der hebräischen, aramäischen Bibel eben schätze, ist dieser Blick auf die Realität. Das, was dort geschildert wird, ist damals Realität gewesen. Da gab es auch Großmächte, da gab es Herrscherdynastien, da gab es Ausbeutung, da gab es Gräueltaten, da gab es alles das, was wir heute durch die Jahrhunderte beobachten können und gleichzeitig diese große Hoffnung auf den Gott, der eigentlich Frieden schaffen will. Die Stelle, die Sie da erwähnt haben, die beginnt ja am Ende der Tage wird es geschehen. Das vergessen die meisten. Ja. Das ist also keine politische Programmatik innerhalb dieser Welt, sondern es ist im Blick auf das Ende der Tage wird es geschehen. Ja. Da kommt dann diese Völkerwallfahrt zum Zion und da kommt dieses Umschmieden. Die Bibel hat, wie gesagt, einen sehr, sehr realistischen Blick auf die Welt und den hatte auch sicher Jesus. Aber seine Botschaft, dass das Reich Gottes für alle Menschen mit ihm beginnt, mit Tod und Auferstehung wirklich begonnen hat. Das begleitet natürlich die christliche Kirche auf ihrem Weg. Und da ist natürlich eine bestimmte Spannung immer da. Es gibt natürlich eine Ordnung, in der immer wieder Gewalt ausbrechen kann. Also die politischen Ordnungen dieser Welt sind nie so stabil und so perfekt, dass es nicht Möglichkeiten gibt, dass hier etwas zusammenbricht an einer Ordnung oder dass es Ungerechtigkeiten größten Ausmaßes gibt oder dass es auch Großmachtambitionen gibt. Das gibt es alles. Und daher ist es durchaus legitim, sich innerhalb dieser Realität auch eine Möglichkeiten zu schaffen, solchen etwa Angriffen, Übergriffen oder Großmachtambitionen auch begegnen zu können. Also das ist dann, wann diese berüchtigte Lehre vom gerechten Krieg, die immer darauf abgezielt hat, als letztes Mittel eingesetzt zu werden, wenn gar nichts anderes mehr hilft, um dem Recht zur Durchsetzung zu verhelfen. Aber das, was Christen und Kirche immer wieder antreiben muss, ist diese weitergehende Hoffnung auf einen Frieden, den wir innerweltlich nicht bewerkstelligen können, aber wo Gott in der Welt da ist und wirkt. Und vieles in der Heiligen Schrift, wie gesagt, ich schätze diese gerade die schwierigen Stellen sehr, weil wenn man sich genau damit beschäftigt, dann eröffnet sich ein Blick auf eine Realität und ein Versuch, diese Realität zu bewältigen, aus dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes und seiner Verheißung heraus, aus der wir immer wieder schöpfen können.
Der Prophet Jesaja im 8. Jahrhundert vor Christus war bekannt für seine prophetische Botschaft von Gottes Gericht über die Untreue des Volkes und seine Ankündigungen von zukünftiger Rettung, eines Friedensreiches und der Geburt eines Messias. Bei ihm heißt es, das Werk der Gerechtigkeit werde Friede sein, aber wie hängen Gerechtigkeit und Frieden zusammen? Dazu sagt Militärbischof Werner Freistetter.
Man unterscheidet da beim Frieden oft so diesen sogenannten negativen Frieden, Abwesenheit von Gewalt, das ist nichts Schlechtes, der negative Frieden, sondern wird definiert durch etwas, was abwesend ist, nämlich Gewalt, und den positiven Frieden, das wird oft dann biblisch assoziiert mit Shalom, also mit diesem Begriff, ein Friede, der eine Vollgestalt menschlichen Lebens meint, wo es wirklich in der Gesellschaft ohne Gewalt in der Konfliktbearbeitung zugeht. Und das hängt natürlich mit Gerechtigkeit zusammen. Das Problem dabei ist, dass es in unserer Welt und in unseren Kräften keine perfekte Gerechtigkeit gibt. Also Gerechtigkeit ist tatsächlich, wir würden vielleicht heute sagen, die Verwirklichung von Menschenrechten ist natürlich die Basis für ein friedliches Zusammenleben, weil die Herrschaft des Rechts eben die Realität von Gewalt begrenzen und ablösen soll. Es gibt also eine schöne Definition, dass Friede ein Prozess ist, in dem Gewalt durch die Herrschaft des Rechts abgelöst wird. Ja? Das Problem mit der Gerechtigkeit, es ist nie vollkommen. Also wenn wir uns Verhandlungen etwa anschauen jetzt, es wird wohl keinen Frieden geben zwischen zwei Staaten, die im Krieg sind, wenn man nicht Ansprüche mäßigt. Also die Mäßigung von Ansprüchen ist ganz wesentlich, wenn man einen Kompromiss erzielen will. Ja? Und viele Streitfragen lassen sich eben nur mit einem Kompromiss lösen und nicht mit einem totalen Anspruch auf Herrschaft über den anderen zum Beispiel. Ich habe einmal erlebt, nach dem Bürgerkrieg in Jugoslawien wurde an die österreichische Bischofskonferenz die Anfrage gestellt. Da gibt es eine Kirche in der Herzegowina, also im südlichen Bereich von Bosnien, die ist zerstört und die soll wieder aufgebaut werden. Da wurde angefragt, ob die österreichische Bischofskonferenz nicht die Glocken zahlen könnte. Und ich war dann damals unten. Es war eine große Feier. Da ist der Kardinal Schönborn auch dabei gewesen. Da wurden diese Glocken gesegnet. Und ich war bei einer Arbeitsgruppe dabei, die sollte eine Botschaft von diesem Ort aus sozusagen an die Welt formulieren, eine Friedensbotschaft. Ja. Und ich wurde gebeten, einen Entwurf zu schreiben. Und in diesem Entwurf kam das Wort Versöhnung vor. Die katholische kroatische Delegation hat mir dann erklärt, dass das nicht geht. In dieser Botschaft kann nicht von Versöhnung die Rede sein, sondern zuerst muss Gerechtigkeit geschehen, dann kann man von Versöhnung sprechen. Mein Vorschlag kam nicht zur Ausführung, sondern da wurde dann ein sehr poetischer, schöne Botschaft angenommen, die alle diese Ecken und Kanten vermieden hat. Aber da habe ich zum ersten Mal erlebt, wie schwierig es offensichtlich ist, nach so einer Erfahrung vom Bürgerkrieg, nämlich, und da hängt auch Leid zusammen, Unrecht, Mord, Leid, dass man da einen Schritt zur Versöhnung macht, ja. Und ich habe da damals gelernt, dass wahrscheinlich der erste Schritt zu einer solchen friedlichen Lösung von so tiefgehenden, schrecklichen Konflikten wahrscheinlich ist, der auch das Leid des anderen sehen zu können und nicht nur das eigene.
Papst Leo XIV. Setzt sich seit Beginn seines Pontifikats intensiv für den Frieden ein und betont die Wichtigkeit eines unbewaffneten und entwaffnenden Friedens sowie die Notwendigkeit von Abrüstung und Dialog anstelle von Gewalt. Leo appelliert regelmäßig zu Gebeten und für das Fasten für den Frieden in Konfliktregionen mit dem Heiligen Land und der Ukraine. Und er ruft zu einem verstärkten weltweiten Friedenseinsatz auch im Dialog mit anderen Religionen auf. Wie lautet dazu die Einschätzung des österreichischen Militärbischofs?
Weil der Papst wirklich einer der wenigen Institutionen ist, die das wirklich tun kann oder tun muss, vom Auftrag her, und bei dem man auch annimmt, dass er jetzt etwas für alle will. Das ist ja, wenn jetzt die Staatenlenker von Frieden sprechen und so weiter, hat man immer den Verdacht, naja, die meinen trotzdem nur ihre eigenen Interessen, ja. Und der Heilige Stuhl und der Papst, das wird halt zu Recht so wahrgenommen, dass hier aus einem Anliegen und aus einer Verantwortung für die ganze Welt und für alle Menschen gesprochen wird. Und deswegen ist das so wichtig. Und es ist nämlich so, man hat manchmal, wird das so interpretiert, wenn er sagt, kein Krieg oder so, dass er damit den Angegriffenen meint, ja, die sollen endlich aufhören, da Krieg zu führen und sich unterwerfen, das wäre ein fatales Missverständnis, das ist selbstverständlich an alle gerichtet. Und dass es eine solche Institution gibt und die noch dazu einen diplomatischen Status in der Welt hat, ja, ist außerordentlich wertvoll.
Eine Enzyklika ist ein belehrendes und ermutigendes Rundschreiben des Papstes, welches sich zu wichtigen theologischen, ethischen oder sozialen Themen äußert und Teil des kirchlichen Lehramtes ist. In der Enzyklika Pacem in Terris, Friede auf Erden von 1963, schreibt Johannes der 23. Deshalb fordern Gerechtigkeit, gesunde Vernunft und Rücksicht auf die Menschenwürde dringend, dass der allgemeine Rüstungswettlauf aufhört, dass ferner die in verschiedenen Staaten bereits zur Verfügung stehenden Waffen auf beiden Seiten und gleichzeitig vermindert werden, dass Atomwaffen verboten werden und dass endlich alle aufgrund von Vereinbarungen zu einer entsprechenden Abrüstung mit wirksamer gegenseitiger Kontrolle gelangen. Ist das heute denkbar? Und dazu nimmt Militärbischof Werner Freistetter abschließend Stellung.
Es war auch damals schon recht schwierig zu verwirklichen. Aber ich denke, das ist eigentlich der Weg, den die Menschheit nehmen müsste, wenn wir alle miteinander gut und in Frieden leben wollen. Passiert ist es schon einmal. Ich kann mich erinnern an die Zeit nach dem Zusammenbruch des Kommunismus. Ich durfte mitarbeiten in der Delegation des Heiligen Stuhls bei der OSZE, bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und da war so etwas möglich. Und deswegen ist dieser völlige Wandel, der eingetreten ist mit dem Ukraine-Krieg, wahrscheinlich schon vorher auch für mich ein ziemlich tiefgehendes Erlebnis, fast eine persönliche Erschütterung auch, weil ich erlebt habe, wie in dieser Organisation vieles von dem, was der Papst hier einfordert, verwirklicht war. Es wurde nämlich abgerüstet, die ganzen Mittelstreckenraketen verschwanden. In dieser Organisation gab es Vereinbarungen zwischen den Staaten, gegenseitige Offenheit in militärischen Angelegenheiten, gemeinsame Überlegungen zu anstehenden Fragen, zur Lösung von Konflikten, zur Implementierung von demokratischen Vorhaben. Da war Offenheit, Gemeinschaft, Dialog das leitende Prinzip. Das war damals in dieser Zeit möglich. Ich habe nur gedacht, da habe ich mich wirklich auch mit anderen getäuscht, dass nach dem Zusammenbruch einer kommunistischen Welt eigentlich die freiheitliche Demokratie mit Parlament und Menschenrechten, Pluralismus und so weiter, das einzig verbliebene politische Modell sein wird. Und da habe ich mich getäuscht. Es gibt andere Modelle auch, wie wir gesehen haben. Aber dass das in dieser Zeit möglich war, ist für mich ein Zeichen dafür, dass es überhaupt möglich ist. Allerdings hängt das wirklich von den politischen Umständen ab, also vom Willen der Mächte. In der OSZE gab es keine völkerrechtlichen Verträge, sondern das waren alles politische Absichtserklärungen. Und daher kommt schon sehr auf den Friedenswillen auch an. Wir diskutieren immer über verschiedene Entwicklungen und Institutionen und so weiter. Aber wenn hier nicht Menschen mit Friedenswillen und gutem Willen da sind, dann helfen die besten Institutionen nichts. Die können denen die Arbeit erleichtern, aber wenn die nicht da sind, gibt es keine Institutionen, die tatsächlich Recht und Frieden bewahren können. Und das ist auch eine große Aufgabe der Kirche, meine ich, oder eigentlich aller, die an diesen Fragen wirklich interessiert sind, hier Menschen zu stärken für so einen Frieden und letzten Endes auch für eine demokratische Ordnung, in der wir leben können, einzutreten. Denn eins muss man auch sehen, ich denke, das ist wichtig, wir sind schon in einer Phase, wo es wieder um die politische Ordnung geht. Welche politische Ordnung soll die Welt gestalten? Und da gibt es Stimmen eben auch, zum Beispiel aus Russland, die die westlichen Demokratien als absterbende Gesellschaft sehen, dekadent, moralisch korrupt und die Zukunft eben in diesen autoritären Systemen sehen wollen. Wir dürfen unsere demokratische Ordnung nicht für selbstverständlich nehmen, sondern die ist immer wieder neu zu stärken und zu leben.